10 Dinge, die man über MiFID II wissen sollte, Analyse von John Morton. MiFID II, die von der Europäischen Union angestrebte einheitliche Richtlinie zu Finanzmarktaktivitäten und Dienstleistungen, soll am 3. Januar 2018 in Kraft treten, sodass für die Vorbereitungen weniger als ein Jahr bleibt. Die Vorschriften lösen die Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, kurz MiFID, ab. Die neue Version kombiniert das Umsetzungselement der G20-Handelsvereinbarung, der Vereinbarung der G20-Staaten, den Derivatehandel auf elektronische Plattformen zu verlagern, mit stark erhöhten Anforderungen für die Marktintegrität und den Anlegerschutz. Was muss man darüber wissen? Nachfolgend eine kurze Analyse von Bloomberg. Erster: Es gibt keine Grenzen, zumindest für Wertpapiere. Wenn ein Finanzinstrument an einem EU-Handelsplatz gehandelt wird, ist sein Handel innerhalb der EU durch MiFID II geregelt, selbst bei US-Treasuries, wenn sie an einem Handelsplatz notiert sind. Zweiter: Was genau ist mit Handelsplatz gemeint? Ganz einfach, es geht um ein multilaterales System, an dem Käufer und Verkäufer dritter Parteien handeln können. Das umfasst regulierte Märkte, RMs oder für die meisten von uns Börsen, multilaterale Handelsfazilitäten, MTFs oder nicht börsliche, nicht diskretionäre, vorschriftenbasierte Ausführungsplattformen und organisierte Handelsfazilitäten, OTFs oder diskretionäre Fazilitäten. Dritter: Machen Sie sich vertraut mit Transparenz vor der Transaktion. Feste Preise in liquiden Wertpapieren müssen vor der Ausführung veröffentlicht werden, wenn ein Handelsvolumen unter einem gewissen Niveau liegt. Keine andere Jurisdiktion hat dies in einem derartigen Umfang bisher versucht. Vierter: Aber was ist liquide? Bei Anleihen beispielsweise ist ein Bond liquide, der mindestens 15 Mal am Tag mit einem Volumen von mindestens 100.000 Euro pro Transaktion an mindestens 80% der Handelstage gehandelt wird. Fünfter: Transparenz nach dem Handelsgeschäft. Jede Handelstransaktion mit Ausnahme der Fremdwährungsportfolios des europäischen Systems der Zentralbanken wird veröffentlicht. Sechster: Ist es aber fair? Vor MiFID II war es möglich, dass Fairness möglicherweise nicht die wichtigste Überlegung war bei der Unterbreitung eines Preises für ein außerbörsliches oder maßgeschneidertes Produkt für einen Kunden. MiFID II verlangt nun eine explizite Verpflichtung, die Fairness eines vorgeschlagenen Preises auf der Basis von externen Marktdaten oder einer Ex-ante-Basis zu betrachten. Investmentgesellschaften müssen auch ausreichende Aufzeichnungen und Dokumente dieser Daten als Beleg für die Erfüllung ihrer besten Ausführungspolitik, Best Execution Policy, vorhalten. Siebter: MiFID II knüpft an die Anforderung der ursprünglichen MiFID-Richtlinie an, alle angemessenen Schritte zu unternehmen, um die beste Ausführung zu liefern, und ändert dies zu alle ausreichenden Schritte. Wie wir in Punkt 6 gesehen haben, ist das keine Auslegungssache, sondern die Gesellschaften müssen sehr viel systematischer vorgehen, um die bestmöglichen Ergebnisse für Kunden zu erreichen. Achter: Wie viel wissen Aufseher über Handelstransaktionen? Nach MiFID II sehr viel mehr. Die Anforderungen zur Datenarchivierung werden gestärkt. Sämtliche Handel und Gespräche müssen über aufzeichnungsfähige Mittel erfolgen. Die Aufzeichnungen müssen unveränderlich sein und auf Anfrage eines Aufsehers für mindestens 5 Jahre, in einigen Fällen 7 Jahre, vorzuweisen sein. Neunter: Einmalige Autorisierung ist ein Schlüsselfaktor. Autorisierung durch eine der zuständigen nationalen Behörden, NCAs oder Aufsichtsbehörden der EU-Mitgliedstaaten, ermöglicht es einer Gesellschaft und einem autorisierten Element der Marktinfrastruktur wie beispielsweise Bloomberg's MTF, in den 28 Mitgliedstaaten tätig zu sein, ein Konzept, was allgemein als Passporting bezeichnet wird. Das bringt Europa angesichts des Brexits ironischerweise näher denn je an die britische Vision eines einheitlichen Marktes für Finanzdienstleistungen. Zehnter: Wer der Meinung ist, dass MiFID II übertrieben ist, sollte sich den ursprünglichen Vorschlag der Kommission anschauen und diesen mit dem Ergebnis vergleichen. Die unerledigten Sachen bei MiFID II, worauf 2017 zu achten ist. Von Jerome Kahle. Bei ihren Bemühungen, einen erfolgreichen Weg für das Einführungsdatum von MiFID II am 3. Januar 2018 zu finden, sollten Unternehmen in den nächsten Monaten auf eine Reihe von wichtigen Meilensteinen achten. Dabei handelt es sich um noch wesentliche Unsicherheiten in Bereichen, bei denen die Gesellschaften bis im späteren Jahresverlauf nicht wissen, was die Aufseher wirklich von ihnen wollen. Trotzdem sollten Sie beim Umsetzungszeitplan zu MiFID II von den Aufsehern keine Zugeständnisse erwarten. Wir beleuchten die Themen, bei denen noch Klärungsbedarf besteht. OTC-Derivate-Handel, eine der Top-Prioritäten der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, ESMA, ist die Fertigstellung des aufsichtsrechtlichen technischen Standards, RTS, zur Festlegung, welche außerbörslichen, OTC, Derivate dem obligatorischen Plattformhandel unterliegen. Hier wird der Schwerpunkt darauf liegen, wie einheitlich die US- und EU-Vorschriften sein werden und wie Liquidität und transatlantische Plattformäquivalenz dadurch beeinflusst werden. Die ESMA dürfte in den nächsten Monaten Konsultationen durchführen und den aufsichtsrechtlichen technischen Standard im zweiten Halbjahr 2017 fertigstellen. Der exakte Zeitplan für die Umsetzung ist noch unklar. Sollte der endgültige aufsichtsrechtliche technische Standard nicht früh genug vor dem 3. Januar 2018 festgelegt werden, könnten Unternehmen gewissen zusätzlichen Spielraum in diesem Bereich fordern. Research. Nationale Aufseher sind ebenfalls gefordert, da die Mitgliedstaaten die nationale Umsetzung der Vorschriften bis zum 3. Juli erstellen müssen. Zu den bekanntesten Vorschriften, die europäische Mitgliedstaaten individuell interpretieren werden, gehören jene im Zusammenhang mit der Entkopplung des Research von der Ausführung. Den Vorschriften zufolge müssen Vermögensverwalter entweder das Research aus eigener Tasche zahlen oder über einen identifizierbaren Aufwandsposten ihren Kunden in Rechnung stellen. Von allen nationalen Aufsehern hat die britische Financial Conduct Authority, FSA, bisher die meisten Details geliefert, wie sie ihre nationalen Vorschriften zu Research und anderen Bereichen definieren will. Die übrigen Mitgliedstaaten folgen nun, da der Juli-Termin rasch näher rückt. Die Gesellschaften sollten insbesondere auf die Entscheidungen der französischen und deutschen Aufsichtsbehörden achten, die von der Entscheidung der britischen FCA abweichen könnten. Guidance und Q&A. Selbst wenn die ESMA und die Mitgliedstaaten die Vorschriften fertiggestellt haben, besteht weiterer Klärungs- und Problembehandlungsbedarf. Realistischerweise entfällt die entscheidende Aufgabe, den Gesellschaften eine detailliertere und konkretere Umsetzungsorientierung zu geben, auf die ESMA. Die Menge der zu betrachtenden Szenarien ist umfangreich. Während einige Klarstellungen bereits erfolgten, arbeitet die ESMA wohl an vielen anderen Aspekten, beispielsweise, wann ein Instrument auf einem Handelsplatz gehandelt werden sollte, bedeutsam für Handelsverpflichtung, Instrument, Identifikationsnummer, Algorithmus Handel und multilateralen versus bilateralen Handel, der lange Arm von MiFID II. Zusätzlich zu all diesen Dingen gibt es erhebliche Unsicherheit bezüglich der Auswirkung von MiFID II außerhalb Europas. Viele Nicht-EU-Gesellschaften dürften feststellen, dass sie aufgefordert werden, Geschäfte anders zu betreiben sowie neue und zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen, wenn sie es mit einer EU-Gegenpartei zu tun haben. Eine weitere wichtige Frage ist, ob die EU gewissen Jurisdiktionen gleichen Status gewähren wird und wenn ja, welchen. Sollte dies fehlen, werden viele EU-Gesellschaften von der Handelsverpflichtung betroffene Aktien und Derivate nicht auf Handelsplätzen außerhalb der EU handeln können. Es ist auch nicht klar, ob und welche Transparenzvorschriften gelten, wenn die Filiale einer EU-Bank in einem Drittland Geschäfte mit einem lokalen Kunden außerhalb europäischer Arbeitszeiten tätigt. Die Antworten auf viele dieser grenzüberschreitenden Fragen haben offenbar entscheidende Wettbewerbsauswirkungen für EU-Gesellschaften. Selbst mit diesen erwarteten Klarstellungen dürfte es weiterhin ein erhebliches Ausmaß an Unsicherheit vor dem Einführungstermin geben. Es ist wahrscheinlich, dass einige Stimmen am Markt eine Verschiebung oder eine gewisse Nachsicht bei bestimmten Anforderungen fordern werden. Aber es wäre unklug, darauf zu wetten, dass die Aufseher das Einhaltungsdatum weiter verschieben werden. Wenn man von dem jüngsten Beispiel bei der Frist für die Anforderungen bezüglich der Nachschussmargen, Variation Margining, für nicht dem Clearing unterliegende OTC-Derivate Handelsgeschäfte ausgeht, werden europäische Aufseher zu Recht darauf hinweisen, dass ihnen die rechtliche Befugnis fehlt, MiFID II zu verschieben. Es bleibt abzuwarten, ob und in welchem Maße sie einen pragmatischen und risikobasierten Ansatz wählen werden, wenn sie ihre aufsichtsrechtlichen Befugnisse nach dem Umsetzungstermin wahrnehmen, bevor Ruhe eingekehrt ist. Aber es ist davon auszugehen, dass sie streng sein werden, wenn Gesellschaften nicht nachweisen können, dass sie sich wirklich nach Kräften bemüht haben, die Vorschriften zu erfüllen. Pay-as-you-go-Modelle auf dem Vormarsch in Europa wegen MiFID II. Von Steffen Morris und Stefania Spezzati. Nur wenige Monate vor dem Tag, an dem Banken ihren Handelskunden keine Marktanalysen mehr für umsonst überlassen werden, laufen noch immer Diskussionen zu den künftigen Preisen. In Europa wird ein Verbot in Kraft treten, Brokerdienstleistungen und Analysen miteinander zu bündeln. Daher hören sich Banken bei Vermögensverwaltern und Hedgefonds um, was diese womöglich zu zahlen bereit sind. Vermögensverwalter berichten zum Beispiel davon, dass sie von JP Morgan Chase & Co. ein Basispaket von den festverzinslichen Analysten der Bank für $50.000 angeboten bekommen. Doch keine Bank will sich schon jetzt genau festlegen. 6 Jahren verloren gegangen sind, zeigten Daten von Coalition Development Ltd. aktive Vermögensverwalter, die derzeit mit billigeren passiven Strategien zu kämpfen haben, fahren ihre Kosten zurück, etwa im Bereich der Analysen. Die MiFID II-Regulierung der Europäischen Union, die ab dem 3. Januar in Kraft tritt, soll Interessenskonflikte vermeiden, indem Vermögensverwalter dazu angehalten werden, die von ihnen gezahlten Handelsgebühren von Investmentanalysten kostengetrennt zu halten. Dahinter stehen Sorgen der Aufsicht, dass Investoren ihre Geschäfte zu Händlern bei ihrem favorisierten Analystenhaus im Gegenzug für bevorzugten Zugang zu den besten Handelsideen leiten könnten, selbst wenn sie nicht den besten Deal für ihre Fonds Kunden bekommen. Die britische Financial Conduct Authority und die European Securities and Markets Authority sind auch der Meinung, dass der Mangel an Transparenz dazu führt, dass Investoren für Analysen zu viel ausgeben könnten, ohne dass das bestraft wird. JP Morgan, Commerzbank und Deutsche Bank wollten auf Nachfrage von Bloomberg keinen Kommentar abgeben. Der US-Berater Integrity Research schätzt, dass Investmentbanken derzeit ihren Kunden durchschnittlich effektiv $75.000 pro Jahr für den Zugang zu den Veröffentlichungen ihrer Analysten in Rechnung stellen. Er beruft sich auf Hochrechnungen auf Basis der Preissysteme der Banken und einer Umfrage unter rund 70 Unternehmen. Die US-Boutique-Firma Moffett Nathanson LLC, die ausschließlich Analysen mit Schwerpunkt auf den Sektoren Telekommunikation und Medien anbieten, verlangt jährliche Abo-Preise von $100.000 und mehr bei Telefonzugang zu den Analysten. Wie Bloomberg aus informierten Kreisen erfuhr, das sind typischerweise Ausgaben, vor denen Investoren womöglich zurückschrecken werden. Vermögensverwalter in Europa und den USA könnten in Erwartung der neuen Regulierung mehr als $300 Millionen aus externen Analysebudgets streichen. Diesen Schluss legte eine Umfrage von Greenwich Associates unter Fondsmanagern nahe. MiFID II soll für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen und den kleinen Investoren helfen. Doch es hat den gegenteiligen Effekt, weil wir es uns nicht leisten können, so viel wie die größeren Firmen zu zahlen, sagte Mark Hollmann, Geschäftsführer bei 24 Asset Management LLP in London. Das Unternehmen verwaltet rund 5 Milliarden Pfund an festverzinslichen Aktiva. Die Situation ergibt sich allerdings nur in Europa, da die USA keine Pläne für ähnliche aufsichtsrechtliche Anforderungen haben. Das könnte nach Meinung einiger Investoren und Händler dazu führen, dass Firmen einen Teil ihrer Geschäfte auf die andere Seite des Atlantiks verlagern, um die EU-Regeln zu umgehen. MiFID II soll für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen und den kleinen Investoren helfen. Doch es hat den gegenteiligen Effekt. Deutsche Bank AG und Commerzbank AG preisen informierten Kreisen zufolge ein Pay-as-you-go-Modell an, bei dem nur das zu bezahlen ist, was tatsächlich genutzt wird. Es sei für kleinere Investoren gedacht, die sich große, vorab zu zahlende Abos wohl weniger leisten könnten. Für die größten Hedgefonds sind Indes-All-inklusive Pakete im Angebot mit VIP-Analystenzugang, Rabatten bei Konferenzen und unbegrenzten Analystennotizen. Wir warten noch auf definitive Angaben der Banken dazu, wie viel und was man für bestimmte Preise bekommt, sagte Richard Benson, Managing Director und Co-Chef für Portfolio Investment bei Millennium Global Investments Ltd. in London. Die Firma verwaltet 14 Milliarden Dollar, 12,8 Milliarden Euro. Banken, die sehr wenig in Rechnung stellen, sehen sich womöglich Vorwürfen der Aufsicht ausgesetzt. Sie würden das System manipulieren, während falsch angesetzte Preise wichtige Kunden vor den Kopf stoßen und deren Handelsgeschäfte zu anderen Unternehmen lenken könnten. Der Druck auf die Margen ist in der Vergangenheit im Bereich Aktien und Anleihen bereits so stark gewesen, dass rund 11.500 Verkaufs-, Handels- und Analysearbeitsplätze in den letzten Startups locken Investoren, wollen Banken als Vermittler beim CO-Zugang umgehen. von Silabrisch und Trista Kelley. Eine Gruppe von Startups macht sich neue Vorschriften der Europäischen Union zunutze, um die Vermittlerrolle der Banken zwischen Investoren und Unternehmensmanagern ins Wanken zu bringen. Investoren bereiten sich derzeit auf EU-Vorschriften vor, die sie zwingen werden, für Research-Produkte einzeln zu bezahlen. Nun ist eine der wertvollsten Leistungen der Zugang zu Unternehmen, zu Konferenzen, Roadshows und Gesprächen mit dem Management, was einen Informationsvorteil bringen kann. Weltweit geben Investoren mehr als 2 Milliarden Dollar im Jahr für den Zugang zu Unternehmen aus, sagte Greenwich Associates. Diese Ausgaben waren in der Regel in den an eine Bank gezahlten Handelsprovisionen enthalten. Wenn daraus nun eine separat berechnete Leistung wird, bietet das große Chancen für Leute wie Adrian Rosling, Gründer einer Internetseite, die führende Manager von BlackRock Inc., Credit Suisse Group AG und FedEx Corp zu ihren Nutzern zählt. Es ist wie Match.com, sagte Rosling in Anspielung auf das Online-Dating-Portal. Er hat Corporate Access Network 2013 als Ableger einer Investor Relations Gesellschaft in Brüssel gegründet. Aber statt des zwischen Männern und Frauen handelt es sich um Treffen zwischen Unternehmen und Investoren. Wir haben gedacht, lasst uns diese Branche ein wenig demokratisieren und ein wenig mehr öffnen. Die Planungen für die im Januar in Kraft tretenden europäischen MiFID II-Regeln haben in diesem Jahr bisher zu einem Anstieg von 50% bei den täglichen Nutzeranfragen geführt, berichtete Rosling. Die Gesellschaft ist nicht die einzige. Auch The Convene und InGage zählen zu den unabhängigen Anbietern, die einen größeren Anteil an den Provisionen anpeilen. Das Volumen ist gering, laut Rosling dominieren Banken wohl etwa 95% des Marktes, aber der Wettbewerb nimmt zu, da Fonds bei den Kosten den Rotstift ansetzen und die Research-Abteilungen der Banken schrumpfen. Der Zugang zu Unternehmen ist zwar schon seit längerem im Visier der Aufseher, die prüfen, ob einige Investoren einen unfairen Vorteil erhalten, aber Konzernlenker sehen es als nützlichen Weg, ihre Strategie zu erläutern, und Vermögensverwalter als bessere Möglichkeit für eine Einschätzung des Unternehmens als durch offizielle Mitteilungen. Es steht viel auf dem Spiel, Rosling schätzt, dass ein persönliches Gespräch mit einem CEO eines großen Unternehmens bis zu 20.000 Dollar wert sein könnte. Die Startups profitieren von potenziellen Interessenkonflikten bei der Organisation derartiger Treffen, die die Aufseher bewogen haben, die Vorschriften zu ändern. Da sie durch Handelsprovisionen finanziert wurden, lieferten Banken häufig den besten Unternehmenszugang denjenigen Kunden, die am aktivsten waren, statt denen, die die besten langfristigen Investoren für ein Unternehmen sein dürften. So die Aufseher. Banken, die derzeit mit Kunden über die Preisgestaltung von Research diskutieren, werden das Geschäft mit dem Unternehmenszugang nicht so leicht aufgeben. Sie haben Vorteile in Form von gut etablierten Konferenzen und intensiveren Beziehungen zu den Unternehmen. Dennoch werden Veränderungen kommen. Die Aufseher haben gesagt, dass die provisionsbasierte Regelung zuweilen dazu geführt hat, dass Fonds mehr gezahlt haben, als sie gezahlt hätten, wenn sie für den Unternehmenszugang separat zur Kasse gebeten worden wären. Es war den Kunden der Fonds auch nicht klar, ob ihre eigenen Investments direkt von den Gebühren profitierten, oder ob dadurch die generelle Beziehung des Vermögensverwalters mit der Bank gestärkt wurde. Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA hat ihre Haltung in diesem Monat präzisiert und gesagt, dass die Preisgestaltung für Research- und Unternehmenszugang separat erfolgen muss und Broker die Kosten für Unternehmenszugang nicht über von ihnen erhaltene Zahlungen für Research subventionieren können. Wenn Broker explizit für den Zugang bezahlt würden, oder der Kontakt zu Unternehmenslenkern direkt oder über Plattformen Deriter erfolgen würde, könnten Konflikte umgangen werden, erklärte die Aufsicht. Hier kommen Unternehmen wie InGage ins Spiel, sagte Michael Hofton, geschäftsführender Direktor der Website, die Leistungen im Zusammenhang mit Unternehmenszugang anbietet. Mehr und mehr Gesellschaften auf der Beiside werden sich direkt an Unternehmen wenden, erklärte Hofton aus London. Wir werden erleben, dass sich diese Aktivität von der Sellside zu anderen Kanälen wegbewegt. MiFID II ist laut Hofton eine große Antriebskraft für das Geschäft. Und InGage hat bisher in diesem Jahr mehr Umsatz erwirtschaftet als im gesamten Vorjahr. Das Unternehmen berechnet eine Gebühr für den Zugang zu einem System, das direkten Kontakt zwischen Unternehmen und Investoren bietet. Die Teilnehmer an den Treffen werden mehr vom Unternehmen als von InGage festgelegt, was auch einen privaten Austausch zwischen den beiden Seiten erlaubt. Zu den Kunden von InGage gehört laut ihrer Website unter anderem Schroders PLC. Corporate Access Network verlangt von Unternehmen 100 Euro im Monat für die Premium-Version ihrer webbasierten Plattform für die Organisation von Treffen. The Convene bietet ebenfalls ein Produkt an, das mittels Technologie versucht, das Verfahren zum Zugang zu Unternehmen und Analystenereignissen effizienter zu gestalten. The Convene hat eine Partnerschaft mit Bloomberg LP, der Muttergesellschaft von Bloomberg News. Die anstehenden Vorschriften geben den Startups eine neue Chance, ihre Leistungen anzupreisen, dass sie den Unternehmen diejenigen Investoren liefern können, die sie treffen wollen. Ich kann darauf vertrauen, dass er nicht nur die am schnellen Geld interessierten Hedgefonds erreicht, die in der Regel hohe Provisionen zahlen, sondern auch die Aktionäre, die FedEx präferieren würde, langfristige Anteilseigner, sagte Smith. Wir haben stets eine Kombination von Methoden genutzt, um unsere Botschaft bei den Investoren zu platzieren. Es führen viele Wege zum Ziel.